Hallo Ralf.
Hallo Malte.
Warum sitzen wir eigentlich jetzt hier?
Weil wir beide Lust haben, über die vielfältigen Themen im E-Commerce zu reden.
Dann brauchen wir eigentlich nur noch einen Titel für das Format. Ja.
Ja, für das Format schlage ich vor E-Commerce Unplugged.
Nicht Pixelplausch.
Nein, nicht Pixelplausch.
Okay, dann nehmen wir einfach E-Commerce Unplugged.
Ein wirklich guter Podcast. Der Neuland-Podcast zu Softwareentwicklung, E-Commerce und Organisation.
Na, warum haben wir uns zusammengefunden? Ich glaube, wir hatten beide Lust, miteinander über Dinge zu reden und versprechen uns, glaube ich, beiden davon eine andere Perspektive. Und ja, von daher, wir reden über verschiedene Dinge wahrscheinlich, wahrscheinlich häufiger.
Ja, und vermutlich wird es so sein, dass die Folgen nicht aufeinander aufbauen.
Ja, also Season 1, Episode 1, danach kommt Season 2. Ja.
Also wir reden das erste Mal heute über den Fachtag.
Genau, der Fachtag, ein Tag ist er her, nicht ganz, eine Nacht eigentlich nur. Und ja, der Fachtag ist deswegen, glaube ich, eine gute erste Folge, weil das, was man da erlebt, ist sehr vielfältig. Das werden wir ja in der Folge heute wahrscheinlich dann sehen. Ja, dann lass uns doch mal mit Matthias' Vortrag starten. Der Roboter in meinem Wohnzimmer. Eine Reise durch die Möglichkeiten von KI. Ich fand es total interessant, dass er, du hast ihn, glaube ich, als Engineer vorgestellt und nicht als Ingenieur, dass er einfach hingegangen ist und ich habe mit ihm im Anschluss nochmal geredet. Er macht ja einfach die Dinge, die ihn interessieren, worauf er Lust hat. Und das hat man auch gemerkt. Er hat ja viel über die Hardware, Physik in diesem Bauen von Robotern geredet und gar nicht mal so viel über Language Models, obwohl das natürlich einen großen Teil des Appeals ausmachte von dem, was er da gebaut hatte. Und ich fand ziemlich gut, dass er einfache Mittel genommen hat, aber im Prinzip eigentlich seine eigene Reise dargestellt hat, so, ne? Also er hat einfach sehr viel Zeit investiert in das Lernen von 3D-Druck, in das Lernen von, wie macht man Agentensysteme, in das Verbauen von Servomotoren, in das Verbauen von Sensoren, in das Klebenbleiben am Teppich und dass der Servomotor dann nicht mehr funktioniert. Und irgendwie war das spannend, weil er diese Freiheit hatte, Sachen zu tun und rum zu experimentieren. Und das fand ich toll, ne? Er hat mir im Nachhinein noch erzählt, dass er für Kunden eben auch so KI-Prototypen baut und hauptsächlich im ersten Schritt so, ich sag mal, Agentensysteme mit Langchain, also so einer Verkettung von Aufrufen gegen große Sprachmodelle baut, Prototypen vertestet, ob das funktioniert und dann im Nachgang versucht, die Dinge dann eben klein und auch in Produktion zu bringen, kostengünstig den Case erstmal zu beweisen und hatte damit, glaube ich, obwohl sein Vortrag natürlich geskriptet war, eine gute Nische gefunden, ne, die jetzt seit einem Jahr immer weiter gebaut wird und immer weiter auch Anwendung findet. Das fand ich total gut.
Also warum habe ich Engineer gesagt, ne?
Ja.
Also für mich ist dieses Bild und der Begriff Engineer, also Maschinist, kommt ja aus dieser Dampflok-Welt oder Dampfmaschinenwelt. Das ist ja jemand, der in seiner Person das vereinigt und umsetzt, was wir heutzutage so großkotzig Ecosystem oder so nennen. Ne? Also, dass du eben, und das hat er ja nochmal schön deutlich gemacht, in ganz vielen Ecken, ganz vielen Bühnen spielen musst, damit dann am Ende dieser Roboter sagen kann, ach, du suchst einen Platz zum Sitzen. Das war ja eins seiner Beispiele. Ich erkenne hier in diesem Zimmer ist ein Stuhl. Ich erkenne, da sitzt einer drauf und sagt dir deswegen, warte mal noch ein bisschen, sei nicht unhöflich und setz dich dem auf den Schoß, sondern dass das funktioniert, setzt ganz viel voraus. Und ein Engineer schafft es, diese Use Case Bündel mit entsprechender Technik zu unterlegen. Das ist nie richtig vollständig und gut, aber es funktioniert. Und das wiederum, ich weiß nicht, ob es gelungen ist, aber das ist für mich sozusagen die Botschaft an das Publikum, weil da sitzen ja Leute, die eben keine Engineers sind, sondern wo die Aufgabe, diese Ecosystems zu bilden, von einem ganzen Unternehmen übernommen wird. Da geht es dann eher darum, dass man sagt, ich brauche jetzt auch das und ich brauche jetzt auch das und ich brauche jetzt auch das. Weswegen, zweiter Vortrag, da kommen wir ja gleich zu, eben eher ein Ingenieur ist, der in so einem Ecosystem wirkt. Und das fand ich aber interessant. Nicht, dass Matthias da die Problemlösung liefert, sondern der hat gezeigt, was man tun muss, um so eine Aufgabe zu lösen.
Ja.
Und das fand ich gut. Und das ist so ein bisschen so wie, so mag ich auch diese Einführungsvorträge mal ganz gerne. Nicht so ein Spreizen von irgendwelchen Experten, die sagen, ihr seid alle doof und nur ich kann das, sondern eher im Sinne von, ich habe das gemacht, damit ich das kann. Oder wir haben das gemacht, damit wir das können. Das war ja bei früheren Vorträgen auch so, ne? Und so diese Art von Experten, die diesen Gedanken haben, den finde ich neben diesem, ich mache Sachen, die für mich gut sind, auch total spannend, weil es für mich war es auch eine Blaupause, wie eine Organisation sich diesem Thema nähern kann und nähern muss.
Ja, ist ein pragmatischer Ansatz, ne, den er da so verfolgt. Und wir sind ja, finde ich, immer ganz oft in so einem Split zwischen, eigentlich würden wir gerne so, aber die Realität sagt ja, du musst jetzt hier diese große Stadt bauen, ne? Und wir müssen die großen Autobahnen da durchbauen, ne? Und die müssen ja auch schön solide sein. Und dann fangen wir so von Grund auf an, Sachen zu durchdenken, ne? Und das, finde ich, ist bei ihm rübergekommen, dass wenn man das machen möchte mit diesen Sprachmodellen, dass das auf jeden Fall kein Weg ist, den man verfolgen kann.
Ja. So. Naja, und da, also was ja auch immer schön war, war dieses, ich brauche 50% mehr Zeit oder nee, ich brauche doppelt so viel Zeit, also das ist ja 100% dann, ich brauche doppelt so viel Zeit, wie ich ursprünglich gedacht habe. Ne? Also das, wenn du das alleine für dich machst, dann machst du das nur mit dir aus. Das konnte man bei seinen Zeiten, wenn er irgendwelche Filmchen gezeigt hat, wann die aufgenommen sind, immer ganz gut sehen. Irgendwelche Dinge, die dann sichtbar waren um 0.37 Uhr oder so. Aber das funktioniert halt in der beruflichen Realität nicht, sondern da würde man dann sagen, ja, das ist dann nicht der 30.11., sondern das ist dann eher der 6.12. oder so. Und das nochmal zu erkennen, dass das ja kein Doffmann ist, der da sitzt und dass man und trotzdem so viel länger braucht, weil das Thema so ist oder weil da Unvorhergesehenes passiert, das finde ich immer wieder einen guten Impuls auf so einem Fachtag.
Ja.
Das mag ich, also ich persönlich mag das gerne, vielleicht auch, weil ich als jemand, der diese Botschaften überbringen muss, dass es jetzt doch länger dauert und nicht so viel kann und vielleicht doch ein bisschen mehr kostet damit als erwartet, da freue ich mich natürlich, wenn ich auf Leute verweisen kann, denen das in Anführungsstrichen auch so passiert oder wo man sagt, das gehört einfach mit dazu.
Ja, der Kontrast, hast du ja eben schon gesagt, war der vielleicht der zweite Vortrag,
genau.
So wie man sich das eigentlich vorstellt von Sascha, die 7 Dinge, die er in 7 Jahren bei Bonprix gelernt hat. Also es war zwar ein Kontrast, aber es war ja auch irgendwo eine Reise, die man so eigentlich erwarten kann. Ne?
Ja.
Also wenn sich jetzt ein Unternehmen damit beschäftigt, dann ist es eben nicht dieses so, ich setze mich mal hin und mache einfach irgendwelche Dinge, sondern das ist es eben nur am Anfang. Ne? Und das hat er ja auch so ganz schön gesagt, so am Anfang war es klein und dann macht man mal so ein paar Dinge, die sich im Nachhinein rausstellen, dass sie vielleicht doch nicht so die einfachen kleinen Sachen sind, die man macht, sondern das war, glaube ich, diese Churn Prediction auf den Sessions zum Beispiel, was er da als ersten oder zweiten Use Case hatte. Und danach folgt dann so eine Art Entwicklung bis hin zu so einer Maschine, die dann in der Lage ist, so, und wir hatten ja am Ende diese Ausdifferenzierung in Einkauf und Verkauf, die dann in dieser Organisation beide Sachen offensichtlich irgendwie ganz gut bespielen kann.
Ja,
ne? Und zwar eben auch, das war ja auch da, fand ich interessant, dass er dieses Modell hatte, dass sie als Abteilung in so einer Organisation, aber in Produktteams trotzdem organisiert arbeiten können. Eine Sache, die wir ja immer als so ein bisschen problematisch ansehen, weil die Nähe zu der Fachlichkeit dann natürlich fehlt, ne? Weil du kommst von außen rein. Für ihn war das ja ein Erfolgsmodell, weil er die Data Engineers und die Data Scientisten zusammen hatte, die sich dann eben über ihre Anwendungsfälle und über die Technik natürlich austauschen konnten.
Also was ich würde fast noch einen Schritt zurückgehen bei seiner Reise. Was ich da spannend fand, war, woher kommt der Impuls, dieses Thema anzugehen? Nicht nur in der Organisation, ne, die also sagt, ja, da müssen wir was machen oder wollen wir was wissen, sondern bei ihm der Impuls, weil der ist ja auch Engineer eigentlich, ne? Also der ist ja auch einer, der von Scratch sich sogar die Organisationsstruktur dann am Ende mit dazu gebaut hat. Er hat gesagt, das habe ich mir gemerkt, am Anfang habe ich gedacht, wenn ich nur BI mache, dann schmeiße ich 95% meiner Daten gleich 95% des möglichen Wissens, der möglichen Erkenntnisse weg. Ja, durch Aggregation, durch Verdichtung, also durch all das, was du ja machen musst, damit dein Upper Management, so das ja, damit die das überhaupt kapieren und überhaupt wahrnehmen und überhaupt verarbeiten können. Und dieser Impuls, der war ja schon lange da anscheinend. Ne? Also die Leute, die sich mit diesen Tabellen beschäftigt haben, diese ganzen Daten eigentlich ja engineert haben, um sie dann zu verdichten, haben dabei ja schon gemerkt, damit muss man eigentlich mehr machen können. Damit muss man was rauskriegen können. Und das war aber anscheinend was, was in so einem Labor oder in so einer Werkstatt war. Und dann sind sie Stück für Stück mit Aufgabenstellungen konfrontiert worden oder haben sie sich selber gesucht, die dann dazu geführt haben, dass sukzessive von diesen 95% der nicht genutzten Daten immer wieder irgendwas entsteht. Und das wiederum finde ich total spannend unter diesem Aspekt des Zugangs über Data-Produkte. Hm. Ne? Also das fand ich zum Beispiel auch so, wo das resoniert mit so einem Unternehmen. Also beim ersten Vortrag war das, wir müssen ein Riesen-Ökosystem aufbauen. Beim zweiten Vortrag war das, wir werden nicht alle eure Probleme lösen, aber wir können mit einzelnen Insights auf den Tabellen, die wir da haben, Dinge für euch interessant, erkennbar, sichtbar, vielleicht bewertbar machen. Und das wiederum fand ich für mich, und da hast du völlig recht, ne, wie man das dann organisiert und wie man das in so einem Unternehmen verankert, fand ich richtig schön. Ich mag das auch sehr, dass die so offen sind, weil das sind ja nicht immer Geschichten des Erfolgs, sondern das ist ja dann auch oft sowas wie, ja, am Anfang haben wir so eine Aufgabe gekriegt, lass mal irgendwie, keine Ahnung, alle Probleme, die ich sowieso noch nie lösen konnte, das kannst du ja jetzt, du hast ja KI oder so, dass er dann erkennen musste, nee, lass uns mal lieber mit den einfachen Dingen anfangen, lass uns Machine Learning machen, lass uns die Tabellendaten nehmen, lass uns nach Mustern suchen, lass einfach sein, die Prediction so machen, wie sie ist, Dinge aus der Vergangenheit nehmen, um hinreichende Wahrscheinlichkeiten für eine zukünftige Entwicklung auf dem gleichen Pattern festzustellen.
Ja.
Das fand ich gut. Das fand ich also sozusagen einfach mal für die Leute, die da sitzen und sagen, oh ja, super, lass uns das machen. Ich schmeiß da eine Aufgabe über den Zaun, die AI-Leute lösen das schon. Die haben von Sascha dann gesagt gekriegt, nee, jedenfalls nicht so einfach.
Ja, ich habe, hatte als dritten Punkt oder so, glaube ich, dieses, dass die Produktteams total wichtig sind, wo man ja eigentlich erwarten könnte, so, das muss ja in so einer Organisation vielleicht gar nicht so sein. Mhm. Und dass er das nochmal so rausgestellt hat, zeigt ja auch eigentlich, dass genau da die spannenden Sachen passieren. Ne? Das heißt, da reinzugehen mit den Leuten in dieser Domäne oder in diesem kleinen Teil der Journey zu arbeiten und dann da was zu hinzubekommen, das war für ihn ja so ein Schlüsselding. Er hätte es ja gar nicht anders machen können. Er braucht die Leute, will die ja gar nicht zentral steuern oder hat ja auch gar nicht die besten Ideen, sondern die besten Ideen entstehen da, wo die Probleme eben auch auftreten. Und dass er das so rausgestellt hat, war für mich nochmal irgendwie eine Bestätigung von dem, was wir ja auch immer gesehen haben, dass so zentrale Ansätze dann eben eher in BI und Verdichtung und Reduzierung und solche Sachen mündet und eben nicht in dem tieferen Verständnis von den Problemen und auch vor allem nicht der Optimierung von solchen Sachen, sondern irgendwo ist dann Schluss. Ne? Ja. Und dann fragt man sich, ja, und jetzt?
Du hast ja wie so einen umgekehrten Funnel das gehabt. Ne? Also am Anfang waren das so zwei oder drei Themen. Und wenn du das so geguckt hast, wie seine Darstellung auf der Folie, die man übrigens vermutlich nicht sehen kann, weil das internes Wissen ist, aber es war einfach eine Menge mehr an Produkten, eine Menge mehr an Themen, die sie bearbeitet haben. Und das geht ja nur, wenn du da Wissen sammelst. Natürlich kannst du sagen, ich mache dieselbe Sache fünfmal, ne? Dann hast du irgendwie die Kinderpost und machst so Linoldruck oder so, aber das ist ja Unsinn. Das war ja nicht so, sondern die haben ja sukzessive genau Problemstellungen erarbeitet, haben sie miteinander gelöst und er hat das ja auch gesagt, fand ich sehr schön, dass eben in den Produktteams dieses gemeinsame Wissen aufbauen so wichtig ist. Mhm. Genauso wie er gesagt hat, dass die Produktteams untereinander eher tendenziell abgeschottet sind, hat er ja gesagt, Wir haben da ausgebildete Mathematiker und wir haben da Software-Engineers und in der Zusammenarbeit entsteht der Mehrwert. Und das fand ich zum Beispiel auch eine gute Botschaft für die Leute, die da im Publikum saßen, entweder weil sie Futterverwerter sind oder weil sie Auftraggeber sind. Das fand ich schon sehr gut. Aber eine Sache noch, wir reden ja jetzt über den Vortrag schon fast ein bisschen länger als über den anderen, aber was ich auch total spannend fand, waren ja die Fragen. Oft ist das ja so, dass die Fragen sehr bemüht sind nach so einem Vortrag. Ne? Mhm. Und hier war bei Sascha, fand ich nochmal super, die Frage, nutzt dir eigentlich in deiner Arbeit der aktuelle Hype oder schadet der eher? Und da fand ich auch seine Antwort sehr interessant, nämlich, naja, ich nehme den mit, wo er nützt und ich wehre den ab, wo er schadet.
Das perlt so ab, ne?
Ja, das war ein Extrem. Also das kannst du natürlich nur machen, wenn du da ein gewisses Selbstbewusstsein, eine gewisse Basis schon hast und sagen kannst, naja, wenn das Upper Management sagt, jetzt könnt ihr ja das und das, dann kann ich ja inzwischen sagen, ich habe hier 10 Jahre KI gemacht, das hieß nur noch nicht so. Ich weiß, was das kann und ich weiß, was unsere Organisation verknusen kann. Bitte konfrontiert mich nicht mit Anforderungen, die vollkommen unrealistisch sind. Der war da sehr souverän, fand ich, in der Haltung. Also wirkte sehr, sehr souverän.
Es war eine Aussage, die nur jemand machen kann, der Ahnung hat von dem, was er tut und das eben auch schon gezeigt hatte in der Organisation.
Ja.
Und das ist super. Und im starken Kontrast zu Unternehmen, die das dann eben noch nicht gemacht haben, die dann erstmal Problem vor allem bei den Daten haben werden.
Genau, ne?
Also das heißt, viel Grundlagen sich auf kleine Bereiche konzentrieren müssen. Dann sind die Rekos natürlich immer irgendwie ganz, ganz vorne dabei, weil das kann man gut raustrennen und so. Aber bei denen war ja, also bei Bonprix war ja schon sehr früh User-Clustering dabei und Personalisierung und wo andere sozusagen dran arbeiten erst. Ne? Und auch die Basis dafür erstmal brauchen. Das heißt, sie haben es zum Fliegen gebracht und das kann ja ein Modell sein, was auch für andere gut funktioniert.
Ja, also interessant finde ich, haben wir jetzt ja nicht abgesprochen, aber wenn ich jetzt nochmal den dritten Vortrag dann nehme, der nochmal einen anderen Ansatz oder nochmal ein anderes Angebot in diesem Thema da gemacht hat, das war ja ein sehr, Susanne und Stefan haben ja über Vektorsuche erzählt, ne? Also eine spezifische Form, unstrukturierte Daten so zu verarbeiten, dass Kontexterkennung möglich sind und dann im besten Fall eben sehr spezifische Suchen, aber die mehr an dem Problem liegen, anstatt an Suchbegriffen, die sinnvoll zu beantworten. Also da war dieses Ding, ich habe Schimmel im Bad oder sowas. Ne? Was ich aber jetzt in der Diskussion nochmal zu Saschas Vortrag interessant fand, war, das ist überhaupt nicht die gesamte Organisation. Oder auch im Vortrag von Matthias, das ist überhaupt nicht eine prototypische Vordenken des gesamten Ökosystems. Sondern das ist ja ein klassisches Dienstleisterthema. Wir kommen mit einem spezifischen Angebot für ein spezifisches Problem. Das ist, glaube ich, auch ein guter Zugang für uns alle mal. Aber der muss natürlich auch resonieren mit der Organisation, auf die wir uns richten. Ne? Also wenn jemand dieses Problem gar nicht sieht oder eine andere Antwort darauf sucht, dann werden wir mit unserem Angebot da nicht landen können, weil wir darauf angewiesen sind, dass wir, das vielleicht nochmal Frage, ob das so ist, bei dem Kunden dann eine Resonanz zu so einem Angebot irgendwie da ist. Ein klassisches Dienstleisterschicksal. Ne? Aber vielleicht erstmal Inhalte. Was ich spannend fand, war, also wenn Suchmaschine meine Fragen versteht, bin ich erstmal schon zufrieden. Ne? Also, wenn ich das nicht auswendig lernen muss, was die im Laden haben, um überhaupt was zu finden, bin ich erstmal zufrieden. Das fand ich schon mal gut und da waren die Beispiele ja auch schön mit dem Vergleich zur reinen Textsuche. Ne? Und ich glaube, das wird auf jeden Fall ein Angebot sein, was Suchen an vielen Stellen verbessert. Aber es war sehr spitz auf ein Problem.
Ja, also was sind ja zwei Dinge, die da total attraktiv sind. Das eine ist dieses Arbeiten mit diesen unstrukturierten Daten. Mhm. Also ich muss jetzt nicht mehr ganz viel manuellen Aufwand oder Prozesse, die sehr stabil sind und damit auch sehr fragil einbauen, damit ich etwas durchsuchbar und auffindbar bekomme,
ja.
Sondern ich kann das einfach, ich sag mal, reinkippen. Und dann nehme ich ein Modell, was in diesem Sprachraum sozusagen schon trainiert wurde Und plötzlich ist die Möglichkeit, Sachen zu finden, durch das Auffinden von selbst unbekannten Worten, die niemand jemals gepflegt hat, zum Beispiel Produkte zu suchen, die, was war das Beispiel, glaube ich, Nachtsichtgerät, ja. Ja, und dann ein Fernglas zu finden, was irgendwo im Text versteckt hatte, dass es auch nachts gut funktioniert. Mhm. Das war gar kein Nachtsichtgerät. Das bietet natürlich Möglichkeiten bei diesem Arbeiten mit diesen unstrukturierten Daten. Ne? Und vor allem dieses Effizienz-Thema ist wahrscheinlich für fast jeden spannend. Und ich glaube, Bonprix hatte das ja auch in ihrer Historie sozusagen drin, dass Automatisierung von Produktdaten, ja. Errichtung, ne, bis hin zu, was hatten sie da, glaube ich, 300 Attributen, die sie dann zwar nicht vollautomatisiert, aber halbautomatisiert erzeugen können. Und das heißt, gerade weil dieser Prozess so automatisierbar ist, ist es klar, dass es automatisiert werden wird, überall bei jedem Händler, über kurz oder lang. Und die Vektorsuche oder beziehungsweise Vektoren, Sprache, Embeddings zu bauen von diesen Texten oder Sprachmodelle zu benutzen, um das zu ergänzen, wird der quasi Standard werden.
Ja.
Und der zweite Teil ist, dass plötzlich mit diesen der natürlichen Sprache ein anderes Interface geschaffen wird. Stefan hatte ja durch seine Leikos-Vergangenheit diese Kataloge oder ganz viel, ne, so gelbe Seiten, dann Google-Suche, ne, Suchschlitz und einfach los. Und jetzt hat man aber immer noch diesen Suchschlitz und diesen Knopf und aber plötzlich ein anderes Paradigma, nämlich diesen Dialog. Und jetzt wäre ein Weg, in Dialoge zu gehen, ähnlich wie jetzt bei den Sprachmodellen mit Chat-Interaktion. Das andere, was jetzt aber auch da vielleicht eher ein aufbauender Weg wäre für diesen Vortrag, wäre, welche Interaktionsmuster kann ich denn darauf aufbauen? Also ich habe jetzt plötzlich die Möglichkeit, den User zu verstehen und ihn dazu zu verleiten, jetzt einen Prompt mit 7 Paragraphen zu schreiben, damit er jetzt endlich das findet, was er möchte. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Nee. Aber was passieren kann, ist eine Suche, dann irgendwie eine Interaktion im Shop, dann wieder eine Suche und dann merkt man, ah ja, okay, du hast dir jetzt das angeguckt und du hast jetzt das gesucht und dann das gesucht. Ja. Und was ist das denn zusammen? Was ist denn das, was du eigentlich willst?
Ja.
Und das sind, glaube ich, spannende Dinge, die sich über diesen kleinen Teil, wir lösen ein kleines Problem, ne? Sowas wie eine Suche kann jetzt mehr finden oder relevantere Ergebnisse darbieten. Es ist dann doch mehr als das. Ne? Es kann schon auf der Customer Journey einiges verändern.
Aber das wäre dann wahrscheinlich Bestandteil des nachfolgenden Workshops gewesen. Ne? Wir haben ja dann danach die Q&A-Session da nochmal gehabt. Ich war da nicht, ehrlich gesagt. Ja,
ich auch nicht.
Aber ich denke, das wäre dann die Diskussion darüber, wie man dieses Werkzeug oder dieses Bauteil eines Werkzeugs anwendet. Und da fand ich dann vielleicht auch, wenn man noch mal überlegt, was ist da für die Kunden interessant, oder für das Publikum interessant, da fand ich dann diesen Aufforderungscharakter ganz gut. Ne? Also du hast da plötzlich jetzt etwas, was das und das kann. Sehr spitz, sehr klar auf einen Bereich, vielleicht sogar als Tuning von einer etablierten Suche. Und dann ist das ja was bei uns öfter passiert, dass das möglicherweise Fantasie beim Kunden auslöst, im Sinne von, ach guck mal, die können das. Kann ich das jetzt so und so machen? Also zum Beispiel würde ich tatsächlich sagen, dass der Anspruch aller Suchen aktuell jedenfalls innerhalb von Shops immer ist, finde die richtige Lösung und finde sie so schnell wie möglich. Und wenn du Paradigmenwechsel sagst, dann wäre das ja sowas wie, Zeit ist nicht mehr unbedingt ganz entscheidend, jedenfalls für die Conversion nicht, sondern da ist sowas Dialogisches drin. Aber das richtige Produkt oder die richtige Lösung zu finden, ist immer noch ein ganz wichtiger Punkt.
Ja, man sieht das ja auch. Also
das finde ich zum Beispiel so eine Fantasie, die ich erwarten würde, dass die total so einen Vortrag auslösen kann. Ne? Und da bin ich mal gespannt, ob das dann zum Tragen kommt. Und nochmal, dass das Standard wird, sehe ich auch so. Ne? Und das heißt, wenn du das nicht machst, dann bist du relativ zügig mit deiner Shopsuche nicht mehr am Start. Und ich würde mich ja wirklich freuen. Ich habe ja gesagt, ich finde es gut, wenn eine Suche versteht, was ich will als Kunde. Ich finde es aber auch gut, wenn eine Suche, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Synonyme ich in meinem Leben schon gepflegt habe. Und wie unendlich nervig das ist, immer noch eine Schicht mit diesen Begriffen davor zu bauen und dieses klassische Winterschuh- und Handschuhproblem. Wie oft ich Suchen umgebaut habe und irgendwelche Boosts geändert habe mit tollen Tools und ohne tolle Tools, damit dann am Ende nicht immer Handschuhe gefunden werden, wenn einer Winterschuhe eingibt oder sowas. Ne? Da bin ich ganz froh, wenn ich in so einen Suchschlitz eingeben könnte, ich suche Handschuhe für kalte Tage oder ich habe kalte Hände und dann kriege ich die entsprechenden Empfehlungen. Das ist schon super. Mal sehen, ob's dann den Kunden mehr weiter auch so trifft. Aber wie gesagt, die Fantasie auszulösen mit so einem Zeigen eines selbstentwickelten und gut funktionierenden Werkzeugs, ist auch in so einem Vortrag, finde ich eine gute Sache und passt, glaube ich, auch, ich weiß nicht, ob das dann Ingenieure sind oder ob das Maschinenbaumeister sind, aber passt zu diesem Ding, was wir oft bei unseren Kunden platzieren, würde ich immer sagen. Insofern war der Fachtag auch diesmal wieder sehr konsistent in den 3 Vorträgen und dem Leistungsangebot, was wir da machen können, aus meiner Sicht. Ne?
Ja, sicherlich spannend. Mir kommen ja immer noch so 10 andere Ideen, die müssen wir, glaube ich, irgendwann anders mal besprechen.
Ja, aber das können wir ja gerne machen, weil das ist ja genau der Plan. Ne? Und wenn das fortwirkt, so 3 Vorträge und so ein Thema ein bisschen handhabbar, greifbar, diskutierbar, nachdenkbar machen, ist ja schon mal gut.
Ja. Genau, interessant waren ja auch die Workshops. Vielleicht gehen wir mal zu denen über. So als Disclaimer, wir haben natürlich nicht alle geguckt. Von daher ist bei, ich weiß nicht, wie viel waren es? 2, 4, 6, 8, 9, wahrscheinlich 15, 18.
Also 2 Slots, jeweils eine Stunde mit Diskussionen.
18 Slots.
Ja, also ich war in Raum 8 mit meinem. Also deswegen mindestens 16 müssen es sein, wahrscheinlich waren es 18 oder so.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Genau, und das heißt, das sind nur die Highlights, die wir jetzt mitgenommen haben aus den Gesprächen. Ich habe mich in einige reingesetzt, auch während einer Session. Und zum Beispiel gab es einen Vortrag zu Data Mesh. Und da kann man wahrscheinlich ganze Folgen füllen. Ich glaube, wir haben auch schon mal eine gemacht hier im Podcast. Und es war klassisch, ne? Einmal, was haben wir für Erfahrungen gemacht in dem Bereich? Aber es ging dann am Ende eigentlich, was nehme ich denn davon, von diesem Buch? Buch stand im Fokus, was nehme ich da mit? Und da gab es ein ganz interessantes Gespräch im Publikum im Anschluss darüber, dass man vor allem diese Ownership von Problemen mitnimmt. Das heißt, dass man eben zwar hingehen kann und sagen kann, ja, wir machen das jetzt irgendwie, kümmern uns um irgendwie so ein Problem und machen Analytics und klar kann man das alles im Team machen und das alles reinziehen und dann sind die Teams auch die Besten, die das irgendwie lösen können. So, aber die Quintessenz dahinter ist eigentlich das, was wir schon lange sagen, dass in den Teams diese fachlichen Probleme auch gelöst werden müssen. Und dann gab es dieses klassische Problem, ja, das sehen die meisten, glaube ich, so, dass das auch so gemacht werden soll, aber es gibt eben auch diese übergreifenden Probleme. Das heißt, wo eine Fachlichkeit eben alleine nicht ausreicht, um ein Problem zu beurteilen, wo, sagen wir so, Domänen, das war zumindest im Publikum eine Meinung, Domänen-Data Lakes entstehen sollten. Also quasi spezialisierte, aber übergreifende.
Also alles zum Thema Kunde.
Alles oder zum alles Thema zum Finanzen, ja, alles ja, okay, und okay. Sowas. Ne? Und, ja. Weil was sozusagen einfach nicht etabliert ist, sind diese Datenprodukte, von denen du vorhin auch geredet hast. Und auch eine Beschäftigung damit, was will denn die Organisation an Datenprodukten haben? Und das ist bei, weiß nicht, 10 Teams vielleicht noch alles aushandelbar, aber bei 50 Teams plus halt nicht mehr. Ne?
Mhm.
Und das war spannend und da gab es auch keine Lösung für. Es gibt da sozusagen nur die Tatsache, dass man, wenn man in diese Dezentralisierung geht, dann verliert man eben dieses übergreifende Problem. Also wieder der Klassiker, wo auch unsere Kunden und wir auch noch kein Rezept sozusagen haben, was man aushandeln muss.
Ja, ne? Also ich habe jetzt den Vortrag nicht oder den Workshop nicht gemacht, aber was ich lernen musste, oder ich weiß gar nicht, ob ich das richtig verstanden habe, vielleicht kannst du es mir nochmal erklären. Also diese Denke, dass man sich mit Datenthemen auch als Produkten beschäftigen kann. Ne? Das hat ja, wenn ich das richtig verstehe, ein bisschen was damit zu tun, dass wir sonst immer Produkte so definieren, dass sie direkt mit dem Endkunden zu tun haben und für den irgendwelche Use Cases gut bedienen. Also ich habe, haben wir über den Use Case, ich suche ein Produkt, geredet, und jetzt ein Datenprodukt löst auch ein Problem. Und für wen jetzt genau?
Ja, das ist also das ist in erster Linie natürlich etwas, was andere Teams brauchen als ein Teil, um höherorderige Services zu bauen. Also zum Beispiel, so ein Datenprodukt ist sicherlich irgendwie ein Ergebnis von so einer Reko-Engine.
Ja.
Oder im Kontext der Suche, da in der Suche gibt es ganz viele Sachen, die uns Informationen geben darüber, was den Kunden interessiert. Zum Beispiel die häufigsten Produkte, die man nicht findet im Shop. Mhm. Und dann wäre sowas wie eine Empfehlungsliste an den Einkauf und ein Verlauf, vor allem historisiert, über das Jahr, ein Datenprodukt, was man dann in dem Fall im Unternehmen durchreicht. Oder im Retail-Media-Kontext sind Datenprodukte die Insights, die die Plattform, also der Shop in dem Fall, produziert, die man dann eben auch verpacken kann und als API oder als Datenpaket nach außen geben und verkaufen könnte. Und die Wichtigkeit von Datenprodukten, die kann man, glaube ich, nicht unterschätzen.
Ja, aber das passt ganz gut zu der Diskussion, die wir in diesem Retail Media Workshop da auch hatten, weil da haben wir, also was da Tenor war erstmal ist es komisch, dass so viele Mittelinstanzen, also Anbieter von Leistung sich da reinklinken und sagen, hier, wir haben da super, ihr könnt da super Umsatz machen, entweder weil ihr da eure Flächen für ganz teuer Geld vermieten könnt oder weil ihr da ganz tolle Werbung macht und da ganz viel Umsatz generiert. Und wir hatten so ein paar ganz handfeste Leute dabei, auch witzigerweise aus dem B2B. Und da fand ich ganz witzig, dass die gesagt haben, naja, also das ist ja, das machen wir ja schon lange, ne? Also natürlich verhandeln wir mit dem Einkauf oder über den Einkauf mit unseren Lieferanten, was die für uns tun können, damit wir ihre Produkte gut platzieren können. Das ist dann im besten Fall eine Win-Win-Situation und vielleicht sogar eine Win-Win-Win-Situation, wenn der Kunde dann auch gute Angebote oder einen guten Preis oder sonst wie kriegt. Aber da war auf jeden Fall der Tenor, gute Sache, machen wir, sollten wir machen, aber wir brauchen diese großen Plattformen nicht. Und das passt jetzt zu dem Data-Produkt, was du gesagt hast. Weil wenn ich mit dem Lieferanten rede, dann habe ich vielleicht so eine Art Data-Produkt schon gehabt damals, aber das gab es gar nicht so als API, sondern das war halt ein Gespräch. Da habe ich gesagt, pass mal auf, das, was du da als Angebot hast, die Darreichungsform 5 Liter für dein, keine Ahnung, Getriebeöl, die passt nicht, weil das verkauft sich am besten für Rasenmäherbesitzer mit einem Aufsitzmäher und nicht für irgendwie groß. Deswegen, wir können besser mit kleinen Sachen, mit kleinen Gebinden umgehen. Wir kriegen immer wieder die Anfrage, das kleine Gebinde eine Frage. So. Und das zu institutionalisieren, das zu technisieren, in diese Richtung Möglichkeiten zu schaffen und dann zu sagen, man hat einen direkten Kontakt zum Hersteller oder zu deinem Lieferanten und zwar nicht über so eine Plattform. Das war auch ein Bedürfnis, wo sofort alle gesagt haben, also wenn es sowas gäbe, wäre spannend.
Ja, und das ist ja auch eins der Alleinstellungsmerkmale von so einem Händler, der Direktzugang zum Kunden. Ja. Und das ist natürlich super viel wert. Man könnte sogar argumentieren, das ist der Wert des Händlers.
Genau,
überhaupt.
Ja. Und das fand ich ganz gut. Das war auch sehr, also war eine Runde so von 10, 15 Leuten. Viele von denen, die da waren, waren halt diejenigen, die sich mit so Begehrlichkeiten aus dem Management gerade konfrontiert sehen. Und da passte unser Modell, was wir da vorab diskutiert haben mit diesem halte den Shop sauber. Das passte ganz gut als Chiffre. Hm. Ne? Also das ist ja keine harte Zuordnung von geht gar nicht oder muss auf jeden Fall und alles geht, sondern das war so dieser Gedanke, so eine Hygiene, und das passt ja auch so ein bisschen zum Laden. Der muss aufgeräumt sein, man muss sich zurechtfinden, und am Ende geht es darum, dass der Kunde die Produkte schnell findet und dann auch schnell den Weg zur Kasse. Ne? Also insofern war ein ganz schöner Workshop, war ein kleiner Workshop, nicht so, wahrscheinlich nicht so tiefgehend wie das, was du da mit dem Data Mesh beschrieben hast, aber es war ein pragmatisches Ding, und das fand ich so ein typisches Workshop-Format bei Neuland, ne? Hands-on über Unternehmensgrenzen hinweg. Ich hab noch mitgenommen, dass tatsächlich der Workshop mit dem Titel Zukunft der E-Commerce der Zukunft oder so, ne? Mhm. Glaube ich, hieß der. Das ist so die Umsetzung von Nachhaltigkeits- und Circular Economy-Gedanken in den E-Commerce sehr gut besucht war. Ich glaube, dass das eher eine Runde war, die sich gegenseitig auch mal der Größe des Problems und der Wichtigkeit der Fragestellung vergewissert hat. Also da sind ja jetzt keine Lösungen rausgekommen. Wir machen jetzt hier, keine Ahnung, demnächst verkaufen wir keine Produkte mehr, sondern vermieten sie nur oder so. Aber es wurden ganz viele Punkte, glaube ich, genannt. Es waren über 35 Leute, wenn ich das in Erinnerung habe. Das ist ja schon mehr fast ein Pro-Seminargröße oder Seminargröße, das ist ja schon kein Workshop mehr, aber war für mich nochmal ein Hinweis, dass wir da, also dass es da Bedarf gibt, weiter zu denken und das, was, wir haben ja mal einen Fachtag for Future gemacht, glaube ich, der vorletzte oder letzte, das Thema ist nicht durch, ne? Das ist für den Handel nicht durch.
Nee, das ist überhaupt nicht durch und wenn man so auf nächstes Jahr guckt, das Jahr vor größeren regulatorischen Änderungen, wird das ganz spannend, weil ich glaube, jeder wartet im Prinzip da drauf, dass da mal von außen irgendwas kommt, wie du darfst das nicht oder ne, hier so auf die Finger klopfen und das wird ja kommen.
Ja.
Und also ich würde mich wundern, wenn nächstes Jahr da nicht noch mehr passiert und noch mehr Größe, Relevanz steigt.
Ja. Ja, hast du noch einen mitgenommen? Ich würde jetzt schon fast eher in Gespräche zwischen den Workshop-Terminen.
Einen habe ich noch.
Einen hast du noch, genau.
ja, wir haben ja im Sommer so ein Lab gemacht zu großen Sprachmodellen und ein Ergebnis davon war so ein kleiner Prototyp, den wir jetzt gestern auch gezeigt haben. Da hatten Fabricius und Michael eine Demo vorbereitet und das war insofern total interessant, weil es wirklich so einen Lab-Charakter hatte. Ne? Da standen so 8 Laptops rum, auf jedem Laptop lief so eine kleine Demo. Die Demo war im Prinzip ein Produktvergleich, aber einer der, ist vielleicht der falsche Name, sondern das war eher eine Produktberatung.
Ah, okay.
Das heißt, dort wurde geguckt, wenn jemand sich Produkte im Shop anguckt, was hat er sich angeguckt? Und gerade in diesem Fall, wir hatten da das Beispiel der Rohrzange, bei einem großen Do-it-yourself-Shop, den wir auch mit betreuen. Da gab es Rohrzangen und die eine konnte nicht gleicher sein als die andere. Mhm. Und wenn man sich dann eben 2 anguckt, dann haben wir eine Demo gebaut. In der Demo wurde ein Sprachmodell gefragt nach, das sind 2 Produkte, gib mir mal bitte die 3, 4 maximal häufigsten Attribute oder Eigenschaften, mit denen es sich lohnt, diese Produkte zu vergleichen.
Ah, okay.
Und auf Basis von diesen Eigenschaften wurde dann eine Kurzzusammenfassung generiert und eine kleine Beratung gemacht, wofür man den einen Gegenstand und den anderen Gegenstand einsetzen konnte. Und was da rausgekommen ist, war so als Ergebnis bei der Rohrzange, die eine war irgendwie für ein bisschen kürzer und dadurch hier für engere Arbeitsbereiche besser geeignet als die andere. Preis haben wir so ein bisschen runter reduziert in der Signifikanz, weil ansonsten steht da so, das eine ist günstiger als das andere. Das sehe ich auch schon, wenn ich die Produkte mir angucke. Dafür brauche ich keinen Ratgeber. Aber gerade in diesen sehr verwechselbaren Produkten, wo man eigentlich nicht so wirklich eine Ahnung hat, war das erstmal eine schöne Demo. Und was interessant war in den Gesprächen, die daraus entstanden sind, ich bin in einer Gruppe gewesen, es waren nur technische Fragen.
Das ist ja cool.
So, das heißt, wie wurde das jetzt gemacht und wie sieht denn jetzt der Prompt aus und wie so, ne? Und es ging überhaupt nicht so auf dieses, was ist denn das eigentlich für ein Modell und lohnt sich das auch und kann ich jetzt jedes Produkt mit jedem vergleichen und kann ich das kostet mich das zu viel oder sondern es war wirklich so dieses prototypische, so als Engineer, na, wie ist denn das jetzt hier verdrahtet alles so? Und das war spannend, weil das wieder gezeigt hat, dass die, ich sag mal, die Auseinandersetzung mit diesen Themen aktuell noch so Sandkasten, Bauförmchen-mäßig ist. Ne? So, ich will wissen, wie das geht, so welches Modell habt ihr da genommen und so weiter. Und ich weiß nicht, ob das repräsentativ ist. Das war bestimmt die Gruppe, in der ich war, auch die das sozusagen so geprägt hat. Aber Aber es zeigt so, wir sind einfach noch nicht da, wo man sowas mal eben verhandelbar rauslegen kann und dann wird das sofort diskutiert, sondern es ist eher so ein Anreiz für ein nächstes Gespräch. Und, und das war Matthias, mit dem er auch mit dabei war, hatte ich dann auch nochmal gesprochen. Das ist das, was er auch sieht, wenn er seine Kunden, mit denen er solche Prototypen baut, halt hat. Er baut Ketten von prototypischen Aufbauten, vertestet, ob das überhaupt funktioniert, dieser Fall, und tunt diesen Prozess so lange, vor allem so lange, bis Daten holen und mit reinpacken, in unserem Fall waren das jetzt die Produktdaten, bis das so weit entwickelt ist, dass es als Prototyp gut funktioniert und dann kann man das skalieren, dann kann man die Kosten runterdrehen, dann kann man daraus, muss auch nicht alles mit großen Sprachmodellen vielleicht machen und geht dann eben weiter und davon braucht man eben viele.
Ja, also was ich spannend dabei finde, das gab ja mehrere Workshops, die wir jetzt nicht im Einzelnen genannt haben, aber viele von denen hatten genau diesen Werkzeugcharakter, jetzt nicht wegen der Rohrzange, sondern weil da auch ein spitzer Case irgendwie mindestens prototypisch bearbeitet worden ist oder eben auch in der Realität. Also ich weiß, dass zum Beispiel Mirko hat ja diese Bestandsvorhersage im Zusammenhang von oder im Verhältnis von Produkten und Werbemitteln mal gemacht, wo es darum geht, dass man nicht am Ende Werbemittel aussteuert für Produkte, die es gar nicht mehr mit vernünftigem Bestand gibt. Und das ist ja, sag mal, da ist technisch, wenn ich jetzt nochmal auf Saschas Vortrag gehe, war das ganz am Anfang von dieser Reise, die dabei Bon Prix gemacht haben. Aber die haben die Reise ja schon hinter sich und viele von unseren Kunden haben sie noch vor sich. Da kann man also mit solchen Angeboten eine ganze Menge machen. Man sagt, was hat in der Vergangenheit die Veränderungen im Bestand bestimmt? Und wenn da sowas wie Kalendertage oder Wetter oder sonst wie regelmäßig dabei ist, dann muss ich das nicht alles wissen als Verkäufer, der so eine Planung macht oder Werbemittelhersteller, sondern ich kann sagen, ich schmeiß diese Daten in so ein Modell und da gibt es bestimmte Regeln und am Ende kommt raus, dass man sagt, pass mal auf, der Bestand für dieses und jenes Produkt wird sich im Rahmen dieser Blackbox mit Wahrscheinlichkeiten unterlegt so und so entwickeln. Das zum Beispiel ist auch so ein Ding, das haben wir ja auch schon im Einsatz, das ist auch so ein spitzes Werkzeug, so ähnlich wie dieses Zugthema, was wir bei dem Vortrag hatten, so ähnlich wie dieser AI-Produktvergleich. Und ich kann dir auf jeden Fall mal sagen, das ist ganz spannend, dass wir parallelen Zugang hatten mit einem Kollegen, der sich die Frage stellt, wie die Menschen, die in seinem Laden, und zwar sowohl in dem physischen wie auch in dem Online-Geschäft, ihre Beratungskompetenz verbessern. Und für die ist sowas wie, diese Dinge sind wirklich wichtig, um ein Produkt zu beurteilen, total spannend. Nicht um den Kunden zu veräppeln oder so, aber um sich selber sicherer und profunder zu fühlen in der Auseinandersetzung mit den verschiedenen Produkten, die sie vielleicht im Rahmen eines Projektes, vielleicht im Rahmen einer Verkaufsberatung irgendwie ansetzen können. Und da finde ich zum Beispiel, dass es unsere Aufgabe wäre, und das funktioniert dann im Fachtag auch, das mitzunehmen, wahrzunehmen und daraus eine Diskussion mit den Kunden anzuzetteln. Weil dann geht es am Ende nicht darum, dass der Endkunde sagt, ich kaufe jetzt Rohrzange 1, Rohrzange 2, sondern wenn man da so leicht verirrt durch den Baumarkt oder Werkzeugladengang irrt, dass man dann jemanden hat, der einem sagen kann, ja, pass mal auf, das ist dafür und das ist dafür und das ist nicht nur, weil er gerade diesen Beipackzettel kurz gescannt hat. Da, glaube ich, sind so Sachen drin, wo man mit diesen spitzentechnischen Lösungen auch Use Cases ansprechen kann, die wir so erstmal gar nicht kennen und die wahrscheinlich in so einer Diskussion unter Technikern auch gar nicht auftauchen können. Ne? Sie können nur bei der Diskussion mit der Fachlichkeit auftauchen.
Ja.
Ja, ich für meinen Teil hätte nicht gedacht, dass das zum Beispiel ein Problem war, war ganz überrascht und finde es spannend, dass ihr da quasi eine Lösung schon im Petto habt.
Ja. Ist dann so. Ja, bei dem Vortrag von Mirko, ich hatte den ja schon vor ein paar Monaten, Wochen, wann war das, vor ein, zwei Monaten gesehen, da trifft sich eigentlich auch so ein ganz standardmäßiges Problem des Geschäfts, nämlich dieses, warum ist denn das so? Und das Modell, was er gezeigt hatte, hat ja einen Vorteil, das kann ja so eine Art, ja, wie nennt man das, so eine Art Herleitung, welche Faktoren in dieser Zeitreihenvorhersage, welche Faktoren die höchste Gewichtung hatten in dieser Vorhersage. Also was hat am meisten dazu geführt, dass der Forecast jetzt so ist, wie er ist. Ne? Also zum Beispiel die Bestände oder der Preis oder sowas. Und dieses rauszufinden, was hat einen Einfluss auf mein Ergebnis, da kann man den Bogen vielleicht zum Anfang spannen nochmal, ist was wir am Anfang immer Blackbox, ChatGPT, keiner weiß, was das Modell, wie das trainiert wurde, was die Datenbasis ist dafür, welche Guardrails da aufgestellt wurden, damit das Sachen abfängt und so. Und das wollen Kunden einfach wissen. Ne? Das war auch in diesem Produktvergleich, in dieser Diskussion kam gleich das Thema Datenschutz. Ne?
Ja.
Also das kriege ich bei mir ja gar nicht durch. Ne?
Ja,
Dabei, also woran liegt das eigentlich? Ne? Misstrauen an, ich verstehe das nicht, ich weiß nicht, warum das so ist. Ne? Das ist eine Blackbox. Ne? Das haben wir bei der Vektorsuche, bei den Language Models und auch bei Modellen, die so Deep Learning Modelle oder sowas sind. Ne? Dieses Attribution auf einen Grund oder so, warum ist das so? Ne? Diese Frage zu beantworten. Und ich glaube, klar, kannst du spitze Lösungen bauen, kannst du zeigen, dass die besser ist und so machen wir. Aber auch zu erklären, warum ist das so? Ne? Ist eine super spannende und wichtige Frage. Manche Modelle können das, bei anderen müssen wir das vielleicht übernehmen. Und bei anderen muss man vielleicht einfach einen Sprung in den Glauben machen und gucken, wie es dann in Produktion läuft.
Ja, auf jeden Fall muss ich mal sagen, nur vielleicht ist das ja ein Thema, was uns öfter beschäftigen wird und kann und sollte, ist, nur weil es irgendwie was Neues gibt, löst das ja vielleicht das Problem noch nicht besser. Ne? Also wir haben auch einen Workshop gehabt, da ging es darum, ist eigentlich KI die Lösung für den Kundenservice? Hm. Wir machen ja viel für, ich sag's jetzt einfach Douglas, ne, und beschäftigen uns da auch mit Dingen, die Leute vom Helpdesk da brauchen. Und da ist die Botschaft ganz simpel, KI ist viel zu langsam, um einfache, mit regelbasierten Gesprächsverläufen zu bearbeitende Probleme zu erschlagen, ne? Und viel zu teuer. Und man muss immer gucken, dass man das richtige Werkzeug für den richtigen Fall findet. Also ich weiß nicht, wie viel Prozent von Rückfragen sich bei unseren Kunden immer auf dieselben Sachen beziehen. Wo ist mein Paket? Wann kommt's? Wie teuer ist das? Also irgendwie sowas, ne? Und da jetzt dann hinzugehen und zu sagen, oh, wir haben hier so ein tolles Modell und so, das kostet einfach richtig Zeit und richtig Geld. Und wenn ich einen Kundenservice habe, dann ist das ähnlich wie bei der Suche. Schnell muss er sein. Ne? Und deswegen fand ich da in dem Workshop, ich gebe zu, mittelbar gehört von Teilnehmenden nach dem Fachtag, weil ich nochmal einen sehr guten Hinweis, dass dort sowas kam wie, das, was wir da machen, ist ja gar nicht so schlecht. Ne? Also was wir da bisher machen, ist gar nicht so schlecht. Und das ist vielleicht auch nochmal eine Botschaft, dass man sich nicht so verunsichern lässt in der negativen Hinsicht und sagt, oh Gott, jetzt muss ich irgendwie was Neues machen oder muss mir da jetzt KI-basiertes Service-Tool, wenn ich die Leute da habe, die da sitzen und ihre Arbeit gut und vielleicht ein bisschen besser machen können, wenn sie geschützt werden vor solchen einfachen Anfragen. Manche davon sind vielleicht auch nicht so sinnvoll. Aber das fand ich nochmal einen wichtigen Hinweis. Ansonsten muss ich sagen, nochmal mitgenommen, das liegt aber vielleicht an unserer Kundengruppe, dass das halt in der Regel zwar inzwischen sehr stark am Online-Handel hängende Leute sind, aber dass die meisten, die hier waren, eigentlich Omnichannel-Leute sind. Also ob das die Filiale ist, ob das zusätzliche Vertriebswege ist, ob das B2B oder B2C ist, das physische Geschäft ist für die nochmal total wichtig. Und da wiederum zum Beispiel zu sagen, wie man den Connex zwischen Online-Geschäft und Analoggeschäft, wenn man das so sagen darf, irgendwie hinkriegt und welche Rollen da die verschiedenen technischen Lösungen spielen, das ist ein Dauerthema über die Fachtage und das finde ich immer spannend. Okay. Und das ist auch was, wo ich ehrlicherweise sagen muss, da haben wir noch keine richtige Antwort zu, außer it depends und guckt euch das genau an. Ne? Also ja, ist aber ist auf jeden Fall bei mehreren Workshops auch ein Thema gewesen. Und dass die alle unter Dampf stehen, weil sowas wie Temu oder so den ganzen Online-Markt irgendwie aufrollt, erstmal so jedenfalls, was bestimmte Nachfragesachen angeht, das haben wir auch. Ne? Also das habe ich auch gespürt, so diese, oh Gott, was kommt da auf uns zu? Auch sowas wie, das ist so ein Billigkram, da brauchen wir uns keine Gedanken drüber machen, weiß man nicht. Aber das ist sicherlich auch ein Thema, was uns noch beschäftigen wird und wo es eine gewisse Verunsicherung gibt.
Ja, sicherlich spannend.
Ja, ich habe einen Punkt, würde ich noch gerne machen an der Stelle. Deutschland scheint im Moment E-Commerce-mäßig echt langweilig zu sein. Ja. Also wenn ich gucke, mit wem ich da geredet habe, ganz viele haben gesagt, ja, wir machen gerade ganz viel in Osteuropa oder wir haben, wenn wir Frankreich nicht hätten, dann hätten wir bestimmte Wachstumsmöglichkeiten nicht, wenn wir das nicht hätten. Also als E-Commercer muss man sich international oder mindestens im europäischen Raum anscheinend bewegen, außer man hat eine ganz klare und wohldefinierte Nische. Das habe ich, hätte ich so nicht erwartet, muss ich sagen. War so ein Ding, aber ja.
Und dann war der Fachtag schon zu Ende, ne?
Naja, eigentlich war er noch nicht ganz zu Ende, ne? Wir machen ja dann immer noch so ein, also ich hab einen Ton, den finde ich immer ganz spannend, ne? Der ein Kollege, der schon über Jahre kommt, der hat gesagt, es gibt wenig Veranstaltungen, wo Inhalt, Fachkunde, Diskussion und Spaß so eng zusammenhängen. Das finde ich persönlich immer sehr, sehr schön, das ein großes Lob. War ein richtiges Lob, ne? Und vor allen Dingen, ich skippe eine Konferenz in Stockholm dafür, fand ich auch nicht schlecht. So, auf jeden Fall hatten wir ja dann unsere Kurzvorträge, ne, die so verschiedene Themen hatten. Und da merkt man immer wieder, wie breit dieser Laden, was Interessen und was Wahrnehmungen und so eigentlich aufgestellt ist. Und das wiederum gibt eine Resonanz auch mit unseren Kunden. Also die sind zwar alle sehr spitz auf ihre Aufgabe fokussiert beruflich, aber man kann mit denen auch rechts und links gut reden. Und das macht einfach total Spaß. Insofern war der Fachtag natürlich dann inhaltlich, fachlich beendet, aber es war nochmal ein schöner, runder Abschluss, fand ich.
Ja, das stimmt. Okay, Ralf, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Aber nicht erst am Fachtag, sondern hoffentlich vor dem Mikro.
Genau. Bis dann.